SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Am 23. Oktober ist Dr. Hans Schales gestorben. Er wurde 87 Jahre alt. Der Saarländer in Afrika. Der Arzt, der nach einem erfüllten Arbeitsleben in Duttweiler nach Simbabwe gegangen ist. Wir erinnern an Dr. Hans Schales mit einem Land und Leute von Uwe Jäger. Eine Insel der Hoffnung.
Universität hier.
Unterwegs mit Hans Schales in Bulawayo. Seit 2001 lebt der Saarländer in Simbabwe. Bulawayo ist neben der Hauptstadt Harare die zweitgrößte Stadt des Landes.
Das ist wunderbar angelegt, schon in der Kolonialzeit von den Engländern. Und die Städte, die sind sehr groß. Wenn ich von einem Ende der Stadt zum anderen Ende fahre, dann brauche ich 20 Minuten mit dem Auto. Und das muss man einkalkulieren, weil man manchmal nicht so viel Benzin im Tank hat.
Simbabwe hat harte Jahre hinter sich. Hyperinflation und Wirtschaftskollaps. Das Bildungs- und Gesundheitssystem ist noch immer marode. Tuberkulose ist weit verbreitet, oft im Zusammenhang mit HIV. 14% der Simbabwer sind HIV-positiv. Die Arbeitslosigkeit in dem einst wirtschaftlich blühenden Land liegt bei über 90%. Etwa jeder vierte der rund 13 Millionen Simbabwer lebt unter der Armutsgrenze.
Die erleben, dass die Armen ärmer werden.
Während viele Lehrer, Ingenieure und Ärzte das Land in den vergangenen Jahren verlassen haben, ist Hans Schales geblieben. Der 76-Jährige, groß, dünn, mit vollem grauen Haar und freundlichen Augen, kommt regelmäßig in die Stadt für Erledigungen oder Einkäufe.
Das ist der Victoria Falls Highway.
Es geht raus aus der Stadt auf eine lange, schier nicht enden wollende Straße.
Sie wird von großen Trucks befahren, die auch von Sambia kommen, von dort aus nach China Kupfer exportieren. Und wir landen hier in Bulawayo, fahren dann 140 Kilometer auf der Straße und sind dann in St. Luke's.
Mit 120 Stundenkilometer brettert Hans Schales über den alten Asphalt des Highways Richtung Buschklinik. In eine der ärmsten Provinzen in Simbabwe. Der weiße Kastenwagen scheppert und vibriert, was die Karosserie hergibt.
Das ist mein alter Peugeot, mit dem ich noch gerne fahre, weil er klappert auch. Ich schlafe dabei nicht ein, er fährt nicht so schnell, weil es jetzt hier auch in Simbabwe gibt es Geschwindigkeitsmessungen.
Mit dem Peugeot Expert hat sich der 76-Jährige 2001 von Saarbrücken aus auf den Weg nach Simbabwe gemacht. 12.000 Kilometer. Erst nach Bremerhaven. Dort aufs Containerschiff, dann 19 Tage auf See bis Kapstadt.
Ah, es war wunderbar.
Der Highway führt immer geradeaus. Hin und wieder blitzen abseits davon Dörfer aus Lehmhütten hinter Büschen hervor. Wenn die schweren Trucks mit dem Kupfer aus Sambia für China vorbeibrettern, bringt der Fahrtwind den Expert ins Wanken. Ansonsten ist der Highway wenig befahren. Nur ab und zu brauchst ein Auto vorbei.
Ich liebe die Straße. Die meisten sagen, das ist eine langweilige Straße, immer geradeaus. Aber ich kenne fast all die Bäume unterwegs. Und immer wieder sieht man auch Schulkinder, die auf der Straße zeitweise laufen, um an ihre Schule zu kommen. Man sieht ab und zu ein paar Händler, die dort ihre Gemüse verkaufen. Also es ist eine interessante Straße.
Nach gut 2 Stunden biegt Hans Schales rechts vom Highway auf eine schmale Straße Richtung St. Luke's Hospital ab. Der Asphalt wird brüchiger, die Schlaglöcher immer größer, bis die Straße ganz zur Sandpiste wird. Rund um das Krankenhaus hat sich in den vergangenen Jahren eine kleine Siedlung entwickelt.
Die Leute wollen in der Nähe vom Krankenhaus sein.
Er steuert den weißen Kastenwagen vorbei an einer Schreinerei. Davor sind Särge übereinander gestapelt. Ein gutes Geschäft in der Nachbarschaft des Krankenhauses, wo täglich gestorben wird. Mittlerweile produziere der Schreiner aber auch wieder Schränke. Dann steht auf einem verrosteten Schild in schwarzen Buchstaben St. Luke's katholische Mission.
Das ist mein Haus.
Hinter Maschendrahtzaun liegt das Krankenhaus. Es wirkt wie ein kleines Dorf aus mehreren Häusern.
Da drüben, das ist unsere Küche und das ist Verwaltungsgebäude. Das wurde von der Regierung angefangen und weil kein Geld mehr da war, hat das Afrika-Projekt das fertiggestellt.
Hans Schales fährt durch das Eingangstor. In einem kleinen Häuschen mit Wellblechdach sitzt ein Wachmann in dunkelblauer Uniform, der freundlich grüßt.
Okay.
Vor dem Eingangstor harren unter Bäumen ehemalige Patienten, Familienangehörige oder Besucher aus.
Hier geht's zu dem Ort St. Luke's.
Vereinzelt liegen sie auf Decken auf dem staubigen Boden und schlafen. Ihre Habseligkeiten haben sie in Taschen gestopft oder in bunten Tüchern zu einem großen Bündel geschnürt. Sie kommen teilweise aus bis zu 300 Kilometer Entfernung in das St. Luke's Hospital, um sich behandeln zu lassen. Weil im Busch öffentliche Transportmittel Mangelware sind, werden Kranke und Schwache oft per Eselwagen angekarrt. Dünne Hunde streuen umher, ihr Fell dreckig, stumpf und verfilzt. Zwei Jungen treiben eine kleine Herde Kühe vorbei. Sie wirbeln Staub auf. Dadurch scheint die Sonne matt wie durch Milchglas. Es geht vorbei an dem Haupthaus. Ein einstöckiges Gebäude. Die weiße Farbe blättert vom Mauerwerk ab. Auf dem Dach ein Holzkreuz.
Wie es vor 50 Jahren gebaut wurde.
Hans Schales parkt vor seinem Haus. Ein rundes Steinhaus mit Strohdach.
Jetzt laden wir aus. Ach, wenn du da reinkommst, da fühle ich mich zu Hause. The boss of the guest house.
Nach einer kleinen Verschnaufpause macht er einen ersten Rundgang über das Klinikgelände. Hans Schales hat für jeden, den er trifft, ein freundliches Wort und ein Lächeln parat. Egal ob Patient oder Krankenschwester, ob jung oder alt. Er geht offen auf alle zu. Der Smalltalk im Vorbeigehen macht ihm sichtlich Spaß. Das St. Luke's Krankenhaus gehört der katholischen Erzdiözese von Bulawayo. Es besteht aus einer Kinder-, Frauen-, Männer- und Entbindungsstation. Außerdem gibt es eine Schwestern- und Hebammenschule. Das Krankenhaus hat 250 Betten. Täglich werden bis zu 200 Patienten ambulant versorgt. Es ist wieder einmal Stromausfall. In Simbabwe keine Seltenheit. Das Stromnetz ist alt, marode und meist überlastet.
In den letzten 2-3 Wochen, da haben wir wirklich öfters Stromausfälle gehabt. Und es hieß von morgens 8 bis abends 6. Und dann am 6 kam nichts, am nächsten Tag kam nichts, am übernächsten Tag kam nichts. Dann hat es wirklich 3 Tage gedauert, bis er zurückkam. Ohne Angaben von Gründen und wann und wie. Dann geht schon morgens früh los, wir haben kein heißes Wasser zum Waschen, zum Baden. Dann haben wir keinen Tee, kein Frühstück, außer unser Küchenpersonal steht frühzeitig auf und macht Feuer.
Doch das sei längst nicht das größte Problem, sagt Hans Schales. Ohne Strom können auch wichtige oder dringende Operationen oft nicht durchgeführt werden.
Weil der OP auch abhängig ist, ob wir dann den Generator anwerfen können, damit wir Strom im OP haben. Und manchmal ist das kombiniert. Kein Strom, kein Diesel, um den Generator anzuwerfen. Die Wasserpumpen laufen nicht, kein Wasser kommt von diesen strombetriebenen Pumpen.
Deswegen hat das Afrika-Projekt eine solarbetriebene Pumpe installiert, sodass man wenigstens für die Notfälle Wasser hat. Mit das erste allerdings, was der Förderverein in St. Luke's gebaut hat, erzählt Hans Schales, sei eine neue Leichenhalle gewesen.
Es hat mich gestört, als ich gesehen habe, wie unsere vielen Toten über die Straße, Hauptstraße transportiert werden mussten, um in die kleine Leichenhalle zu bringen. Und dort war auch kein Kühlaggregat. Dort sind manche Leichen von Ratten angefressen worden, bevor die Angehörigen ihre Toten abholen konnten.
Die Tage enden früh in Simbabwe.
Strom geht. Ah, da muss ich gleich gucken, ob es aufs Internet geht.
Bereits gegen 18 Uhr geht die Sonne unter. Dann wird es still im St. Luke's Krankenhaus. Ein funkelnder Sternenhimmel breitet sich in der schwarzen Nacht aus. Das Kreuz des Südens steht am Himmel. Hans Schales hält dann per Internet Kontakt nach Hause ins Saarland. Zu seinen Kindern und Enkeln, zu seinem alten Schulfreund Dietmar.
Das ist die Hauptverbindung. Ein Brief schreiben, der 2-3 Wochen dauert. Da ist noch eine gekommen wahrscheinlich.
Immer wieder erhält er auch E-Mails von ehemaligen Patientinnen. Der Gynäkologe hat im Saarland fast 20.000 Kinder auf die Welt gebracht. 30 Jahre als Chefarzt im St. Josef Krankenhaus in Duttweiler gearbeitet. Vielen Frauen geholfen. Auch an diesem Abend erhält er eine E-Mail einer ehemaligen Patientin aus Friedrichsthal.
Und die schreibt, guten Tag, Herr Dr. Charles, was ich jetzt mache, mache ich gerne. 1971 waren Sie meine Rettung. Damals hatte ich mir vorgenommen, mich erkenntlich zu zeigen. Am 26. Mai 2014 konnte ich meinen 85. Geburtstag feiern. Wie gesagt, mit Ihrer Hilfe. Später haben Sie auch meiner Tochter bei einer schweren Geburt geholfen. Deshalb mein großes Dankeschön. An meinem Geburtstag habe ich statt Geschenken 360 Euro erhalten, die ich gerne überweise. Ihnen und Ihrem Projekt wünsche ich alles Gute. Herzliche Grüße.
Ich bin richtig stolz darauf, du. Also, dass da Leute sich an mich erinnern, die ich nicht mehr kenne vom Namen her. Aber das ist das, warum ich auch nicht hier aufhören kann.
Ohne die Unterstützung aus dem Saarland sei all das nicht möglich gewesen, was er in den vergangenen Jahren mit seinem Afrika-Projekt in St. Luke's aufgebaut hat, sagt er.
Es war nichts geplant mit dem Afrika-Projekt. Das ist entstanden durch meine Kinder und die Freunde. Das ist ohne mein Zutun. Ich war halt das Aushängeschild, aber ich hätte nie sowas aufbauen können. Ja, also ich bin wirklich stolz auf das, was die Kinder gemacht haben. Da sind so viele Ärzte, die sich so einsetzen wie ich, aber die haben nicht den Rückhalt, die haben nicht die Familie, die haben nicht die Unterstützung von dem Land, wo sie herkommen. So ein Verein wie das Afrika-Projekt, das dann noch sich selbst verwaltet und keine Verwaltungskosten, 3% der Spendeneinnahmen gehen in die Verwaltung dieses Vereins. Das gibt es, glaube ich, sonst nirgends. Und was die Saarländer anbetrifft, das ist ein wirklich mitfühlendes, spendenfreudiges Volk. Und es kommt ja nicht nur von den Reichen, wir haben auch ein paar reiche Firmen im Saarland, die spenden. Aber es kommt auch wie die Oma, die jetzt geschrieben hat, 380 zum 85. Geburtstag. Das macht einen glücklich.
Auf die Frage, was ihn bewogen hat, nach Afrika zu gehen, verschwindet er und kommt mit einer DVD über den Arzt Albert Schweitzer zurück. 1952 hat er den Film als 14-Jähriger mit der Schule im Kino in St. Ingbert gesehen. Eine Szene hat ihn damals besonders fasziniert und den Wunsch in ihm geweckt, Arzt in Afrika zu werden.
Das ist die Szene, wo er sagt, wenn der Mond hinter dem großen Baum hervorkommt und mein Sohn wird nicht wach, dann, glaube ich, weiß ich nicht, dann wirst du umgebracht, irgend sowas. Also, wenn ich mal da so, ich glaube, das hat mich alles so fasziniert.
Nach dem Abitur studiert er in Homburg und Würzburg Medizin. Verbringt erstmals während des Studiums 3 Monate in Nigeria.
Dort hatte ich noch mehr Spaß bekommen. Ich dachte, Mensch, das ist das Richtige.
Zurück in Deutschland macht er sein Examen und schreibt seine Doktorarbeit. 1966 geht es erneut nach Nigeria. Diesmal für 2 Jahre mit seiner Frau und den beiden kleinen Kindern Oliver und Anne.
Also mit der Entscheidung, da wie Albert Schweitzer, war bestimmt auch ein Abenteuer mit dabei. Meine Frau stand mit mir einmal allein im OP. Die hat das Chirurgiebuch dabei gehabt und ich habe gesagt, du musst jetzt aufschlagen, wieder weiterblättern, dann sehe ich, wie ich operieren muss. Da kam nämlich ein Mann mit einem eingeklemmten Leistebruch. Ganz abenteuerlich, also das will ich nicht so ausführen, aber das ist gelungen.
Nach 2 Jahren ging es wieder zurück. Er wird Frauenarzt in Duttweiler. Dort bleibt er fast 30 Jahre. Die Sehnsucht nach Afrika bleibt allerdings bestehen. Als seine Frau stirbt, entscheidet er sich mit 62 Jahren noch einmal zurück nach Afrika zu gehen. Er wollte dem Verwaltungsaufwand eines Chefarztes in einem deutschen Krankenhaus entkommen und endlich wieder das tun, warum er als junger Mann Arzt wurde: den Armen und Kranken helfen. 2001 geht er daher nach Simbabwe.
Als ich hier anfing, da war das ziemlich am Boden zerstört. Da war kein Strom. Wasser unregelmäßig, es war richtig arm.
Seitdem flossen rund 5,3 Millionen Euro aus dem Saarland ins St. Luke's Hospital. Davon wurden Brunnen gebohrt, die Stromversorgung mit Solaranlagen modernisiert, eine Anlage geschaffen, mit deren Hilfe das Krankenhaus seine eigenen Infusionen herstellen kann. Außerdem werden bis heute immer wieder medizinische Geräte gekauft, die Gehälter der einheimischen Ärzte und des Personals aufgestockt, damit sie nicht auch noch das Land verlassen. Denn das Budget des Gesundheitsministeriums existiert nur in der Theorie. Es gibt kein Geld für die Versorgung der Patienten, für die Betriebskosten oder die Löhne des Personals.
Und jetzt ist das Krankenhaus auch hier in Simbabwe bekannt als gutes Krankenhaus.
Musik.
Am nächsten Tag, 8 Uhr morgens, Visite auf der Frauenstation. 8 bis 10 Patientinnen liegen in einem Zimmer. Die Zustände sind für deutsche Verhältnisse ärmlich. Die Betten sind alt und verrostet. Teilweise haben sie fast 60 Jahre auf dem Buckel. Die Matratzen dünn und durchgelegen. Die Frauen sind in dicke Wolldecken eingepackt. Die Nacht war kalt, unter 10 Grad. Fenster und Türen stehen immer offen, um eine mögliche Ausbreitung von Tuberkulose zu verhindern. Trotz der einfachen Ausstattung versucht man, dass die Patientinnen sich wohlfühlen. Auf handgeschriebenen Plakaten an den Wänden steht: Get well soon, gute Besserung. Eine junge Frau liegt auf einer alten Schaumstoffmatratze auf dem Boden. Ihr Gesicht schmerzverzerrt. Sie klagt über heftige Bauchschmerzen. Dr. Hans Charles tastet ihren Bauch ab. Eine junge simbabwische Ärztin übersetzt.
Die liegt schon, glaube ich, 2 Wochen da und hat Bauchweh. Und jetzt habe ich festgestellt, die hat tiefe Verwachsungen im Bauch von vorausgegangenen Operationen. Die hatte, glaube ich, 1 oder 2 Kaiserschnitte und dann wurde die Eileiter durchtrennt nach einer Operation und die hat Verwachsungen im Bauch.
Der Gynäkologe hat hier mit vielen Krankheitsbildern zu tun, die in Deutschland nicht zu seinem Tagesgeschäft gehörten.
Mit den Knochen und so, mit den Darmschlingen und mit Geschwülsten, die nicht unbedingt mit der gynäkologischen Seite zu tun haben, da muss ich auch dran gehen.
Vor knapp einem Jahr hat sich der 76-Jährige aus dem Tagesgeschäft in dem Busch-Krankenhaus zurückgezogen. Jetzt berät er hauptsächlich junge einheimische Ärzte, leitet sie bei schwierigen Operationen an.
Das ist das Schöne, dass die Ärzte kommen und mich fragen. Und ich bin ja auch froh, dass ich noch gefragt werde und dass ich noch gebraucht werde. Und dann bin ich happy, wenn ich helfen kann.
Die Frau mit den Bauchschmerzen soll operiert werden. Jetzt geht es darum, einen Termin zu finden. Denn für morgen sind wieder Stromausfälle angekündigt. Die Frage ist, gibt es genug Diesel für den Stromgenerator, um die Operation durchzuführen? Operationen sind teuer, kosten schnell ein paar hundert Dollar. Für die Menschen auf dem Land sind sie kaum zu bezahlen. Die meisten leben von etwas Landwirtschaft. Oft müssen sie für eine Operation eine Kuh oder mehrere Ziegen verkaufen. Da die Operationen im St. Luke's Hospital etwas billiger sind, kommen viele hierher. Aber auch, weil viele Hans Charles als Arzt vertrauen. Im Nachbarbett liegt eine Frau, die traurig dreinblickt. Sie hatte bereits 2 Fehlgeburten. Sie wünscht sich unbedingt ein Kind. Sie klagt erneut über Schmerzen im Unterleib. Sie hofft, Hans Charles kann ihr helfen.
How many children do you have? 5. Die Frauen, die sagen nicht, ich will ein Kind, die sagen, ich brauche ein Kind. Das gehört zur Kultur. Eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, die hat keine Chance, Pfarrer zu werden. Und der Wert sinkt rapide. Und wenn sie verheiratet sind, bekommen nach einer Zeit keine Kinder, dann wird die Ehe wieder getrennt.
Er schaut noch auf der Kinderstation vorbei. Dort liegen zurzeit viele Kinder mit Verbrennungen. Die Krankenbetten teilen sie sich mit ihren Müttern, von denen sie begleitet werden.
Es ist sehr häufig, die Kinder, die fallen vielleicht, wenn sie ums Feuer herum spielen, in das Feuer rein oder sie verbrühen sich mit dem Wasser, das auf dem Feuer gekocht wird. So kriegen wir jeden Tag mittlere bis schwere Verbrennungen.
Ein 3-jähriger Junge hat Brandverletzungen 2. Grades. Im ganzen Gesicht und am Oberkörper hat er tiefe Wunden. Teilweise hat sich die komplette Haut abgelöst.
Dieses Kind wurde, glaube ich, weil es Husten hatte, über ein Feuer gehalten, um mit diesem Rauch von dem Feuer den Husten oder die bösen Geister zu vertreiben. Und dann ist es zu nah an das Feuer gehalten worden und dann ist die eine Gesichtshälfte verbrannt.
Der Mutter wurde empfohlen, eine Salbe in der Stadt zu kaufen. Die kostet allerdings 5 Dollar. Das Geld hat sie nicht. Hans Charles hat durch Spenden aus dem Saarland noch Brandsalben, zum Glück. Erneut Stromausfall in St. Luke's. Wir nutzen die Zeit und fahren raus in den Busch. Unser Ziel? 1 von 10 Schulen, die das Afrika-Projekt im Umkreis des Krankenhauses unterstützt. Wusa, ein Projektmitarbeiter, lenkt den roten Geländewagen über die sandige Piste.
Sitaluga.
Wusa steuert den Jeep an Eselkarren vorbei eine kleine Anhöhe hoch. Oben liegt die Daluka-Grundschule. Mehrere weiße Gebäude mit blauem Dach in U-Form angeordnet.
Gestartet hat es ja mit der Medizin, mit dem Krankenhaus. Und dann haben wir gemerkt, dass die Schulbildung mindestens genauso wichtig ist wie die Gesundheitsförderung. Und dann haben wir jetzt inzwischen, glaube ich, 9 oder 10 Schulen, die im Umkreis vom Krankenhaus auch unterstützt werden. Ganz wichtig, weil ohne Bildung ist auch die Medizin nicht so wertvoll.
Seit Hans Schales im Krankenhaus etwas kürzer getreten ist, fährt er regelmäßig raus auf Stippvisite. Schulleiter Stanley Zulu erwartet ihn bereits.
Nice to see you, I'm still above, huh?
Mehr als 700 Schüler besuchen die Grundschule. Für viele übernimmt das Afrika-Projekt die Schulgebühren. Bis zu $20 für 3 Monate.
Wenn man sich die Armut hier in der Region anschaut, sind die Schulgebühren sehr hoch für die Leute. $20 sind für die Menschen wirklich schwierig aufzubringen.
Das Afrika-Projekt unterstützt insgesamt 650 Kinder. Finanziert neben den Schulgebühren deren Schuluniform und Bücher. Ermöglicht ihnen, kostenlos im Krankenhaus behandelt zu werden.
Die meisten Kinder müssen kämpfen, um die Schulgebühren zu bezahlen. Aber mit der Unterstützung des Afrika-Projektes schaffen sie es.
Außerdem entstehen in Daluka gerade neue Klassenräume und eine Bibliothek.
Unsere Kinder haben keine Lesekultur. Wir wollen sie ermuntern, mehr zu lesen.
Hans Schales schaut sich den Baufortschritt an und erkundigt sich, ob sich die Eltern daran, wie besprochen, beteiligen. Das Afrika-Projekt will nicht nur Almosen verteilen, sondern die Hilfe als Partnerschaft verstehen. Es übernimmt daher nicht die vollen Baukosten. Die Eltern und die Gemeinde müssen auch einen Teil dazu beitragen. In der Vergangenheit haben die Eltern Steine geformt und Flusssand zum Mauern besorgt. Dieses Mal übernehmen sie die Bauarbeiten. Auf dem Schulhof trifft Hans Schales die Kinder, die zukünftig in den neuen Klassensälen die Schulbank drücken. Im Moment werden sie noch unter einem Baum unterrichtet. Als sie ihn sehen, ist es mit dem Unterricht erstmal vorbei. Stattdessen gibt es zum Abschied ein Ständchen. Zurück in St. Luke's. Hans Schales unterhält sich mit der schwangeren Lindy Way. Die 25-Jährige ist seit einigen Tagen in den sogenannten Maternity Waiting Shelters untergekommen. Eine Art Warteraum für werdende Mütter. In dem Busch-Krankenhaus werden jährlich bis zu 3000 Kinder geboren.
From Bing.
300 Kilometer hat sie zurückgelegt, um im Busch-Krankenhaus auf die Geburt ihres dritten Kindes zu warten. Die junge Frau fühlt sich wohl in dem Warteraum für werdende Mütter. Er besteht aus 2 Flachbauten mit je 4 Zimmern, jeweils gut 25 Quadratmeter groß. In einem Zimmer übernachten 15 bis 20 Frauen. Für 10 bis 12 gibt es Betten. Die anderen schlafen mit Matratzen auf dem Boden.
Die wissen, dass hier ein Krankenhaus ist, in dem immer ein Kaiserschnitt gemacht werden kann, wenn es notwendig ist. Das wird auch über die Regierung propagiert. Man sollte in der Nähe eines Krankenhauses sein, wenn die Geburt losgeht. Und das ist auch gut so, weil immer noch ein großer Prozentsatz zu Hause entbindet und dann eine Komplikation auftritt und dann eine Fehlgeburt oder die Frau unter der Geburt stirbt.
Im Schnitt 150 Schwangere warten im Waiting Shelter auf die Geburt ihres Kindes. Dabei versorgen sie sich selbst. Daher bringen sie Kochgeschirr und Lebensmittel mit. Gekocht wird auf dem offenen Feuer hinter den Flachbauten.
Manche sind schon 3 Monate hier. Manche kommen erst 1-2 Wochen vor der zu erwartenden Geburt. Aber die Geburtstermine sind ja ganz flexibel. Die wissen nicht, wann war die letzte Periode. Und dadurch kommen diese Probleme, dass sie nicht genau wissen, wann das Kind auf die Welt kommt. Das weiß niemand genau. Und deswegen kommen die sehr rechtzeitig.
Auch Lindy Way wird wahrscheinlich noch eine Weile im Waiting Shelter bleiben. Ihr Geburtstermin ist in 3 Wochen.
Nice to meet you.
Thank you.
Hans Schales hat 3 Pakete aus Deutschland erhalten. Sie sind mit Klebeband dick umwickelt.
Das ist von den Damen, die wollten was Warmes für die Kinder stricken, weil es hier Winter ist und so kalt ist. Und jetzt gucken wir mal, was sie eingepackt haben. Das sieht gut aus. Das ist doch wie an Weihnachten, ne? Das sind ja die Handtücher, auf denen die Kinder auf dem Rücken getragen werden. Die sind sehr wertvoll für die Leute hier. Ah, noch ein paar Überraschungen drin. Teddybärchen für die Kinder. Das da tut mir gut. Guck mal, wenn du sowas verschenkst, die Kinder und die Omas, die haben jetzt was Warmes umliegen und packen ihre Kinder da ein. Ich kann mir vorstellen, wie die 70, 80-jährigen Frauen hier gestrickt haben. Also immer mehr Leute, die lesen jetzt von diesem Afrika-Projekt. Und siehst du, aus Nordrhein-Westfalen, ich kenne die Leute nicht, aber die haben das irgendwo her aus dem Internet. Und dann setzen die sich hin und machen eine Spende. Ach, das ist ja wirklich eine wertvolle Kiste.
Trotz einiger Rückschläge hat Hans Schales seine Arbeit in Simbabwe nie als Last empfunden, höchstens als Herausforderung.
Es ist kein Opfer. So habe ich es nie gesehen. Es war mehr Einsicht, etwas gut zu machen vielleicht. Das hat auch der Albert Schweitzer immer gesagt. Vielleicht habe ich die Ideen auch so ein bisschen von ihm, dass er sagt, dass die Menschen, denen es besser geht, die gut leben, die nicht in großer Armut und Krankheit leben, dass die etwas von ihrem Glück abgeben müssen. Und ich habe mein Leben bisher immer als Glück empfunden. Es war gut gelaufen.
Bis heute macht ihn sein Einsatz für die Armen und Kranken zufrieden.
Ach, es ist mein Traum. Ich würde den Menschen hier irgendwie ein bisschen Hoffnung nehmen, wenn ich das abbrechen würde. Was mir gar nicht so auffällt, dass ich irgendwas getan habe. Und ich denke auch immer, es ist für mich so leicht geworden, weil ich das Afrika-Projekt im Rücken habe. Es sind nicht meine persönlichen Verdienste, es sind die Menschen, die mich hier unterstützen. Ja, ich bin dankbar den Saarländern.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.